Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Unser Herr Jesus Christus. Amen. Unzählige Wochen, Tage und Nächte in Eiseskälte, immer nasse Klamotten, ein ganzes Jahr. Stürme toben, Wellen schlagen auf das Boot. Es schüttet wie aus Eimern, die Schleusen des Himmels sind geöffnet. Das Wasser steht ihm bis zum Hals. Und am Ende kommt er durch. Die Rede ist von der Sintflut und der Arche Noah. Sie ist so in unseren Herzen, ist mir so aufgefallen unter den Christen, mit denen ich so rede. Wir können das gar nicht ändern, zu so einer Kindergottesdienstgeschichte herabgesunken, ja? Die gibt es in Playmobil und in Lego und in Knete und alternativ in unbehandeltem oder gewachstem Holz. Die gibt es als Ausmalbücher und Wimmelbilder und Bastelsets. Und so ist sie, unsere Geschichte. Ich habe gar nichts dagegen, aber wir vergessen, was für eine große Weisheit in dieser alten Geschichte steckt. Sie ist ein dreifaches Vorbild. Sie ist als erstes Mal Vorbild dafür, dass Gedankenlosigkeit und Ungehorsam unweigerlich in den Abgrund führt. Und das sehen wir jetzt. Das sehen wir am Klima, das sehen wir am Weltfrieden, das sehen wir am Frieden in der Gesellschaft. Haben manches einfach laufen lassen. Haben gedacht, na ja, das wird schon. Oder auch an verlotterten Beziehungen, nicht? Läuft doch. Später, wir haben ja auch Urlaub. Hm? Einmal im Jahr haben wir ja Urlaub. Da können wir ja miteinander reden. Muss ja reichen, haben ja zu tun. Dann ist sie ein Vorbild des Glaubens, diese Geschichte. Noah glaubt gegen den Augenschein und gegen alle frotzelnden Nachbarn, dass es stimmt, was Gott ihm sagt. Es wird so regnen, dass man ein Schiff brauchen wird im Gebirge. Und sie ist, so macht es das Neue Testament deutlich, ein Vorbild für die Taufe. Durchs Wasser hindurch gerettet zu werden zu einem neuen Leben, zu einem neuen Anfang, zu einem Neubeginn. Aber alle drei Aspekte sollen uns heute nicht beschäftigen, denn der Text, der uns für heute aufgegeben ist, ist das Ende dieser Geschichte. Da lese ich mal die ersten zwei Verse. Wer mitlesen will, 1. Buch Mose, Kapitel 8, ab Vers 18. So ging Noah heraus mit seinen Söhnen und mit seiner Frau und den Frauen seiner Söhne, also 8 Leute, dazu alle wilden Tiere, alles Vieh, alle Vögel und alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Das ging aus der Arche, ein jedes mit seinesgleichen. Beten wir zusammen. Ach Herr, unser Gott, dass uns dein Wort nochmal erwischt, das bitte ich dich auch heute, dass du dein Wort ausrichtest, dass du unsere Herzen öffnest, dass du uns selbst öffnest für dich und deine Gegenwart. Du bist da, weil du es verheißen hast, in deinem Wort bei uns zu sein. Amen. Endlich wieder festen Boden unter den Füßen haben. Ja, das kennt jeder von uns, entweder weil er Angst vorm Fliegen hat oder vorm Bootfahren oder weil er durch Situationen im Leben gegangen ist, in denen man das im übertragenen Sinn erlebt. Noah ist durch das Gericht gegangen und er ist durchgekommen. Und er merkt und spürt an diesem Tag etwas, dass nämlich nach dem Gericht ein Neuanfang möglich ist. Und bei Noah gibt es keine bedauernde Rückschau, was hat er alles verpasst, was hat er alles verloren, sondern er fängt einfach neu an. Er fängt einfach neu an. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Dankbarkeit ist das Erste, was Noah ausmacht. Der setzt seinen Fuß an Land und sagt, boah, danke Herr, danke, dass ich wieder festen Boden unter den Füßen habe. Und er baut einen Altar, das heißt, er schichtet Steine aufeinander, als Erinnerung, als Gedankenstütze. Er will das Jahr nicht vergessen, was da passiert ist und wie er durchgekommen ist und dass es für ihn einen Neuanfang gibt. Und solche Erinnerungen sind wichtig. Und solche Erinnerungsaltäre oder solche Gedankenstützen sind wichtig. Wir feiern einmal im Jahr Erntedankfest. Jetzt ist der 9. November diese Woche. Für mich immer so ein Tag, an dem ich denke, boah, war das toll damals. Auf einmal alles anders. Das ganze Leben mit einer anderen Perspektive. Grandios. 3. Oktober. Aber auch unsere Feste, Weihnachten, Ostern, Pfingsten, dass Gott eine Gemeinde hat in dieser Welt. Und was diese Geschichte behauptet, ist, dass der Dank, den Noah äußert mit seinem Opfer und seinem Dankgebet, unmittelbare Auswirkungen auf Gott hat. Hier heißt es, und der Herr roch, das ist auch krass, oder? Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Das ist eine total erschütternde Erkenntnis. Und wenn ich die nicht hier drin, sondern draußen laut sagen würde, dann würden aber die Zeitungen über mich schreiben, wie kann der sowas sagen? Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Jetzt erinnern wir uns vielleicht, Gott hat ja in dem Schöpfungsbericht gesagt über jeden einzelnen Tag, siehe, es war sehr gut. Siehe, es war sehr gut. Ist jetzt Gottes Urteil aufgehoben? Ist die Welt jetzt sehr schlecht? Sind die Menschen jetzt sehr schlecht? Oder resigniert Gott und sagt, naja, ist dumm gelaufen, war irgendeine Zutat falsch angemischt, hat nicht geklappt, hat nicht funktioniert. Dieser Bibeltext redet extrem menschlich von Gott. Und es gibt Leute, die lachen darüber und finden das ganz komisch und sagen, hey, guck mal da, dann haben die so doof. Nein, das ist doch Absicht. Das ist ja Absicht, dass wir eine Verbindung haben zu Gott, dass wir spüren, dass wir ja gemeint sind hiermit. Und wir kennen das von uns, wenn etwas gar nicht so ist, wie wir uns das ausgedacht haben, na dann soll es lieber ganz bleiben. Ja? Dann will ich das auch nicht mehr. Gott entscheidet sich anders, kommen wir gleich noch dazu. Aber wir kennen solche Gedanken, denke ich. Darf man das so menschlich von Gott reden? Gott roch und Gott dachte in seinem Herzen. Die Bibel tut das. Und Gott resigniert nicht. Das Verhalten des einen, Noah, stimmt ihn mild. Kann es sein, dass Gott das Verhalten von einem Einzelnen milde stimmt? Kann es sein, dass wenn du in deinem Umfeld ein Friedensbote Gottes bist, dass sich in deinem Umfeld bei mehr Leuten was verändert? Kann es sein, dass Gott uns segnet, wenn wir es wagen, wirklich für ihn und mit ihm zu leben, ihn zum Mittelpunkt in unserem Leben zu machen? Als erstes aber gilt es mal, diese Entfremdung zwischen Gott und uns ernst zu nehmen. Das höre ich in dieser Geschichte. Böse von Jugend auf. Und das steht da richtig, da steht Ra, das heißt böse, schlecht. Gemein. Und von Jugend auf heißt tatsächlich so von 12 an. Das Evangelium fiel mir ein, was Nadine erzählt und wir nochmal gehört haben. Jesus sagt, komm, die Kinder kommen alle zu mir. Die Kinder sind eine andere Hausnummer. Aber Kinder sind manchmal auch ganz schön gemein, ja? Oder? Na, eure vielleicht nicht, aber unsere jedenfalls waren das, wenn ich das mal so verraten darf. Das ist realistisch. Der Mensch ist nicht grundgut. Und wir hören das immer. Der Mensch ist grundgut. Eigentlich ist der Mensch grundgut. Nee. Die Bibel hat eine andere Sicht auf die Menschen. Und ich weiß, dass wir im Staatsbürgerkundeunterricht zu DDR-Zeiten und mit den Leuten heftig gestritten haben, weil das genau die Prämisse des Marxismus war, zu sagen, die Menschen sind gut. Und die Bibel sagt, die Menschen sind nicht gut. Einer ist gut. Einer ist gut. Wir sind versuchlich. Und wir sind egoistisch. Und wir sind immer nur auf den eigenen Vorteil und auf das um uns herumdrehen bedacht. Und wenn es gut läuft, dann gibt es etwas, was uns korrigiert und was uns ausrichtet und was uns anderes wertvoll macht. Das ist, ich finde, dass es ist eine ungeheure Entlastung, weil wenn wir über uns selbst erschrecken, dann sind wir manchmal ganz frustriert und denken, Mensch, warum bin ich denn bloß so? Du bist so. Du bist so, weil der Mensch so ist. Und das heißt nicht, dass das in Ordnung ist. Aber es heißt, dass du dem ehrlich in die Augen gucken darfst, ohne es wegzuleugnen. Wissen Sie, wenn meine Kinder nach Hause kommen oder aufstehen, ja, morgens, und sagen, oh, heute gehe ich in T-Shirt raus, ich freue mich so. Und draußen regnet es und es sind 12 Grad. Naja, da ist mir das auch unangenehm, dass ich sagen muss, Mensch, guck mal, draußen vielleicht nicht so ratsam, es regnet, nur 12 Grad. Nachher bleibst du die ganze Woche zu Hause, das ist doch doof. Ist unangenehm zu sagen, es draußen ist Mistwetter. Kannst nicht, musst dir eine Jacke anziehen, musst wieder mit Stiefeln rumlaufen, kannst keine Sandaletten oder barfuß. Und Gott sprach, und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Man versteht das doch nicht. Gott ist so anders als wir. Ich sage mal ganz ehrlich, wenn ich das erleben würde, was Gott da mit den Menschen erlebt hat, ich würde sagen, Schluss, Feierabend, reicht hin. Das wird nichts mehr. Die sind einfach so, das ist Mist mit denen. Das haut nicht mehr hin. Die ändern sich nicht, Schluss. Gott geht dem Verlorenen nach. Gott sucht uns, sagt die Bibel. Und Gott geht mit. Und Gott verheißt, dass es Leben gibt an seiner Seite und Orientierung und Klarheit. Und Gott startet einfach die Geschichte neu und neu und neu und neu. Heute Morgen mit dir startet Gott seine Geschichte neu. Heute Morgen mit dir fängt Gott neu an. Es gibt doch noch so eine Arche, wissen Sie das? In der Bibel gibt es eine zweite Arche, die ist nicht ganz so groß, passen auch nicht alle Tiere der Welt rein. Die ist so klein und ist geflochten. Ja? Ist das gleiche Wort, da liegt nämlich die Jochebed, die Mutter von Mose, legt ihr Söhnchen, ihr Neugeborenes in dieses Körbchen rein. Und da steht im Hebräischen das gleiche Wort. Gott hat eine Arche, mit der er den kleinen Mose rettet und damit seinem eigenen Volk Zukunft gibt. Gott macht das immer wieder. Und wie ihr hier alle sitzt, müsst ihr mal nach oben gucken und jetzt ganz viel Fantasie haben und die Kirche einmal umdrehen und dann sieht die aus wie ein Schiff. Das ist doch kein Zufall. Hier ist in Stein gegossen, was eine geistliche Überzeugung der ersten Jahrhunderte des Kirchenbaus gewesen ist, dass man Kirchen in Schiffform baut, weil wir ein Schiff sind, weil in der Gemeinde der Herr zu finden ist, weil unter seinem Wort neues Leben möglich ist und Neuanfang, auch heute Morgen. Darum bauen wir Kirchenschiffe, auch mit dir. Und Gott sagt, ich halte die Menschen aus. Und frag mich, warum? Und wie macht er das? Und ihr Lieben, Gott kann, was uns so schwer fällt, er kann die Person und die Sache trennen. Das ist etwas, was uns so schwer fällt. Wenn wir das könnten, dann würden wir göttlich denken. Wenn wir trennen könnten zwischen jemandem und dem, was er getan hat oder nicht getan hat. Das würde uns helfen, auch mit unserer eigenen Schuld besser umzugehen. Und nicht zu denken, Mensch, ich habe einen Fehler gemacht. Bin ich aber ein Fehler? Und auch mit dem, was andere uns antun. Jetzt machen wir einen großen Sprung zum Schluss in der Geschichte, ganz ans Ende, Kapitel 9, ab Vers 12, ab Vers 13. Und Gott sprach, meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt. Das ist der Regenbogen gemeint, ja? Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt, der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Alsdann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier, unter allem Fleisch, dass ich hinfort keine Sintflut mehr kommen lasse und alles Fleisch verderbe. Und Gott sagte zu Noah, das sei das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem, was lebt auf der Erde. Gott stellt seinen Bogen weg, seinen Kriegsbogen. Hinten an die Wand gehängt, hängt er da, wird nicht mehr benutzt, entspannt. Ja, der hängt so rum, der Regenbogen. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist. Ja, meistens jedenfalls, ich habe es selten so rum gesehen, aber gedacht ist an einen hebräischen Bogen, der ist andersrum gespannt. Das heißt, den überdehnt man, der ist, also schlapp ist er so, und dann überdehnt man ihn so, bis er wieder so ist. Das heißt, der ist völlig entspannt, der Bogen hängt, weggehängt, ist Frieden jetzt. Und Gott erinnert sich selbst. Und das fällt ihm nicht leicht. Wer Gottes Vergebung so versteht, als wäre es ein Schwamm drüber, der hat nicht verstanden, wie sehr Gott darunter leidet, wenn du deinen Nachbarn einen Idioten nennst, wenn du jemanden betrügst. Gott leidet an jeder Schuld, die wir auf uns laden. Und es ist nicht mit links und 40 Fieber für ihn zu machen, uns zu vergeben und den Bogen wegzuhängen und die Füße stillzuhalten. Der Bogen ist weggehängt, es soll Frieden sein, das ist schön. Schön ist und tröstlich, dass Gott eine Erinnerung braucht. Gott sagt, ich hänge den Bogen dahin und jedes Mal, wenn der kommt, dann will ich daran denken, dass ich eigentlich mit euch im Frieden lebe und dass ich euch nicht bestrafen will für das, was ihr tut. Gott braucht eine Erinnerung. Und manchmal brauchen wir eine Erinnerung. Ich habe mal so ein paar Erinnerungen mitgebracht. Eine habe ich an der Hand. So ein kleines Armband steht drauf. WWJD. So eine Jugendbewegung aus den 90er Jahren gewesen. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Wie würde Jesus jetzt handeln? So eine Erinnerung, so eine Gedankenstütze. Ich habe noch eine mit. Kennen vielleicht auch einige. Hier. Jeden Tag eine kleine Portion Gottes Wort, dass er die Chance hat, in dein Leben reinzureden. Wir haben heute Morgen an unseren alten Pastor gedacht, da ist die Losung für heute, Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Das hat unser alter Pastor auf unserem Dorf immer vor jeder Predigt gesagt. Und dann habe ich noch was mitgebracht. Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass Annegret das hier findet, wenn sie mir Wasser hinstellt und sich zu Tode erschreckt. Also, ich habe das mal gelesen, der ist aus dem Studium meines Vaters, den habe ich damals ihm aus dem Kreuz geleiert. Ich habe das gelesen, dass es nicht wenige Theologen gab, die auf ihrem Schreibtisch einen solchen Totenkopf haben. Und seitdem habe ich ihn, seitdem ich Student bin, in meinem Arbeitszimmer. Und ich sage euch, jedes Mal, wenn wir bedenken, dass das Leben kurz ist und dass wir es nur einmal ausgeben können, dann streitet sich's anders und es liebt sich anders. Und es verzeiht sich auch anders. Also so ein Memento Mori, auch schön, Erinnerungsstücke. Aber auch so ein Ehering, ja, kann sein. Oder ein Kalender an der Wand oder ein Freundschaftsarmband und so weiter. Unser Bundeszeichen, hier vorne gibt es auch den Regenbogen. Unser Bundeszeichen ist das Kreuz. Darunter stehen wir. Und wenn die Stürme toben in deinem Leben und wenn dir das Wasser bis zum Hals steht und wenn du durchs Gericht musst und wenn du spürst, dass es Konsequenzen hat, was du getan hast, dann sieh auf das Kreuz. Sieh nicht auf dich und sieh nicht auf die Gewitterwolken, sondern sieh auf das Kreuz und stell dich drunter. Dann weißt du, es gibt ein Durchkommen, weil Jesus sagt, es ist vollbracht. Dieses Stück Holz ist unsere Arche. Und das ist so schön, weil Arche ist ja gar kein hebräisches Wort, ist ja ein lateinisches Wort und das heißt einfach nur Kasten. Aber im Griechischen, in der Sprache des Neuen Testaments, bedeutet Arche den neuen Anfang. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.